Aktiv Radyo Interview.
Herzlich willkommen bei Aktiv Radio. Aktiv Radio, das Radio mit den interessantesten Gästen, die man in der Schweiz überhaupt haben kann. Heute kein politisches Thema, kein wirtschaftliches Thema, indirekt vielleicht halt trotzdem ein bisschen. Wir reden heute über Pflege. Pflege im Seniorenbereich. Und dazu habe ich zwei ganz kompetente Gäste dürfen einladen. Das eine ist Sandra Fluri. Sandra Fluri ist selber Pflegefachfrau, nutzt aber die Dienste in der Pflege selber für ihre eigene Mutter. Also wir haben dort eine äußerst kompetente Person, die von beiden Seiten her herschauen kann. Und ich begrüße ganz recht herzlich den Markus Schweizer, Jahrgang 1971. Er ist Chef von der Niederlassung von der Dovida. Dovida ist eine professionelle Organisation, die in der Seniorenbetreuung aktiv ist. Ich fange gerade mit Sandra Fluri an. Sandra Fluri, als ich wusste, du kommst zu uns ins Studio, bin ich selbstverständlich recherchieren und habe Sandra Fluri Mümliswil. Also, zuerst muss man mal fragen, wo ist Mümliswil überhaupt? Das kennt fast niemand. Und zweitens, dort gibt es mehrere Sandra Fluri in Mümliswil. Also, das ist etwas ganz Verrücktes. Also, ich musste zuerst herausfinden, wer du eigentlich überhaupt bist. Wieso gibt es in Mümliswil so viele Sandra Fluri?
Also, Sandra Fluri gibt es in Mümliswil wie Sand am Meer eigentlich. Wir sind drei Sandra Fluri. Und die Fluri, die Nachnamen Fluri, die Fluri-Dynastie, die teilt sich ein bisschen auf. Es gibt Mümliswiler Fluri, und das ist der grössere Teil von diesen zwei Fluri-Frauen. Und es gibt Herpetzwiller Fluri, und zu denen gehöre ich.
Ist Post immer am richtigen Ort? Weißt du, also wenn ich schreibe Sandra Fluri Mümliswil, kommst du manchmal Post für die andere Sandra über und umgekehrt?
Richtig. Und wir kennen uns auch schon sehr gut und wir lachen immer, wenn wir uns gegenseitig anrufen. Du, ich habe wieder einen Brief von dir bekommen.
Aber eine Sandra Fluri-Verein hat er noch nicht gegründet miteinander.
Nein.
Sandra, du bist selber Pflegefachfrau, nutzt aber Pflege, weil du eine Mami hast, die dement ist, dement wurde und schon relativ früh dement worden ist. Wie war das für dich, wo du eigentlich sagen, ich bin ja selber Pflegefachfrau und eine sehr hoch dekorierte Pflegefachfrau, ich muss das abgeben. Ich kann das nicht alles allein machen.
Das war nicht immer einfach, weil, wie du sagst, ich komme aus der Pflege, ich habe einen Background. Ich bezeichne mich als Perfektionistin. Ich bin Pflegeexpertin. Das ist alles andere als einfach. Aber wenn man der pflegende Angehörige ist, dann geht man einfach einen Schritt zurück. Und da ich Dovida, früher Home Instant, natürlich schon gekannt habe von den Spitälern und ich gewusst habe, wie qualitativ gut die Leute sind, konnte ich mich ein bisschen mehr zurücklehnen. Aber es hat immer wieder Momente gegeben, und es gibt noch Momente, wo ich sage zu mir, Sandra, du bist jetzt hier nicht die, die bestimmt. Du gibst diesen Leuten eine Chance, die machen eine gute Pflege. Also, es ist ein Nein und ein Gehen.
Markus Schweizer, wo du festgestellt hast, dass du dein Gegenüber eigentlich jemand ist, der vielleicht im Medizinbereich sogar mehr weiss als du selber und vielleicht sogar deine Leute, ist das ein bisschen schwierig gewesen?
Nein, absolut nicht. Ich hatte ein Beratungsgespräch, wir haben vorhin diskutiert, schon etwa vor 3 Jahren, gell Sandra?
Jawohl.
Ich durfte machen und ich bin dort erstens mal sehr herzlich empfangen worden und zweitens war das ganze ein normales Beratungsgespräch, wo man noch andere Sachen hat besprochen hat, nicht nur was wir anbieten, sondern auch schon noch ein bisschen um das Finanzielle gegangen, wenn, wie, wo, was. Aber das war auf Augenhöhe gewesen.
Wie lange macht ihr das jetzt schon bis Floris daheim?
Es ist jetzt etwa 3 Jahre, wo wir dürfen, die Mami von der Sandra pflegen, unterstützen. Und es ist natürlich eine Herausforderung, wie immer bei dementen Leuten. Und es wird leider bei dieser Krankheit nicht besser, sondern halt leider immer ein bisschen wie dramatischer oder wie schlechter. Und dann braucht es halt auch ein bisschen mehr Support und Unterstützung.
Wie sieht eigentlich so ein Alltag aus von euch, Markus, bei der Familie Fluri daheim?
Ich glaube, das kann Sandra fast besser beantworten, weil es ist von Fall zu Fall ist es anders. Es ist individuell. Nicht jeder demente Hund, den wir dürfen, unterstützen und betreuen, ist gleich. Es gibt mittlerweile über 120 Formen von Demenzen. Und da müssen wir uns entsprechend auch einstellen.
Also Sandra, die Frage ist bei dir.
Gut. 6:30 läutet es an der Haustür bis Fluris und dann kommt die Betreuerin von Dovida. Meine Mama ist bereits schon parat, hat schon das Waschbecken, Kleider und alles gerichtet.
Und hast du das gemacht? Oder macht
nein,
das deine Mama
das
selber?
Macht meine Mama selber. Ich tue ihr das am Vorabend ein bisschen in die Nähe legen, aber sie richtet selber, was sie dann alles braucht. Ja, und dann starten die Frauen. Das ist dann ein Smalltalk. Und da kannst du dann nicht mehr schlafen. He? Das geht dann hier los mit Reden und Lachen. Und sie haben es lustig miteinander. Das ist das, was mich sehr freut. Ich muss dann arbeiten. Ich komme dann irgendwann runter. Ich lebe in einem Einfamilienhaus mit meiner Mutti. Und ja, und dann sind die hier meistens schon fertig, wenn ich runterkomme und gehen zum Morgen. Und dann zusammen, also die trinken immer zusammen einen Kaffee mit meiner Mutter. Das ist ganz wichtig, weil sie so das Gefühl haben, von daheim zu sein, dass noch jemand mit ihnen ist. Und dann geht die Mutti arbeiten. Die Mutti sagt dem arbeiten. Es geht in die Tagesstätte auf die Baustelle. Und
wer transportiert die Mutti denn?
Die Mutti wird transportiert von den Mitarbeiterinnen von Dovida. Und das ist eben super. Die betreuen es von morgen bis dann, wo es in die Tagesstätte geht. Und bringen es dann mit dem Auto in die Tagesstätte.
Und die Tagesstätte funktioniert von wem bis wann? Die
Tagesstätte ist vom 8. bis am 5. am Abend.
Also das ist richtig arbeiten, genau.
Ja, ja. Ja. Und meine Mutti hat früher in der Tela gearbeitet und das ist eben das Schöne auch an den Mitarbeiterinnen von Dovida. Gerade in einer Demenz ist Validation wichtig. Das heisst, man geht in die Schuhe des Dementen und somit ist Tagesstätte Tela für die Mutti. Und die Mitarbeiterinnen machen das mit der Mutti zusammen.
Und dann wird abgeholt nachher?
Der wird abgeholt und dann gehen sie in die Tagesstätte und am oben meistens um 4:30, sie machen eine halbe Stunde früher für oben, geht es wieder heim. Und dann wir haben einen Haufen Büsse, dann die Mitarbeiterinnen zusammen mit der Mutti Büsse fahren, dann tun sie etwas trinken, etwas essen, spielen, bis ich wieder heimkomme.
Also aber die Nacht, die ist bei dir?
Die ist bei mir, außer es sind spezielle Umstände.
Wie ist das für dich? Also du kommst eigentlich auch nicht zur Ruhe, oder? Wenn du schaffst als Pflegefachfrau und gleichzeitig hast du eine Mami daheim, die schwer dement ist und dann kommst du heim und kannst mit der Pflege eigentlich gerade weiterfahren.
Richtig, richtig. Und das ist natürlich ein Thema, gerade in der heutigen Zeit, wo sehr populär ist. Und eigentlich durch meine berufliche Erfahrung und auch durch meinen früheren Einsatz in einem Missionsland erachte ich das eigentlich aus meiner Berufung, meine Mutter zu pflegen. Das gehört für mich ein Stück weit dazu. Sie hat mir geschaut und ich schaue an ihr. Und das ist das. Das ist mein Credo und meine Haltung dazu.
Sandra, du bist sehr lange in einer führenden Position am Universitätsspital Zürich. Du hast dich primär um Krebs gekümmert, um Hautkrebs, um einen schwarzen Hautkrebs, glaube ich, primär. Und du hast Leute entgegengenommen, die Diagnosen bekommen haben, dass sie diesen Krebs haben. Und du hast sie nachher begleitet. Zum Teil dürfen sie in die Gesundheit begleiten, aber zum Teil sie in den Tod begleiten. Woher nimmst du die Kraft überhaupt, die du ausstrahlst? Du strahlst heute einen sehr positiven Charakter aus, nicht nur hier am Mikrofon, sondern auch in unserem Vorgespräch. Wir konnten lachen miteinander. Woher nimmst du die Kraft?
Also zum einen nehme ich die von meinem verstorbenen Papa. Er ist vor 8 Jahren gestorben und er hat mir immer gesagt, Sandra, wenn auch im Leben manchmal nicht so läuft, wie du willst, versuch immer zufrieden zu sein und das Schöne zu sehen. Und zum anderen bin ich sehr ein gläubiger Mensch. Ich bin katholisch und ja, ich vertraue auf den Herrgott und ich habe das Gefühl, dass er mir die Kraft gibt.
Markus, gehen wir ein bisschen zu den Finanzen über. So eine Pflege ist ja immer eine Kostenfrage, letztendlich. Gibt es eigentlich Leute, die das brauchen, die Pflege brauchen und die nicht einfach eine ältere Person ins Altersheim, ich sage jetzt dem abschieben, die aber die Finanzen nicht haben? Was machen die eigentlich?
Ja, das ist natürlich immer wieder ein Thema, wenn ich die Beratungen vor Ort mache und da Angehörige sind. Meistens ist es so, eben, dass das Geld ein bisschen fehlt, je nachdem, was man bei uns dann buchen. Man kann von 2 bis 24 Stunden kann man bei uns Dienstleistungen haben. Da geht so darum, um Grundpflege am Morgen, aber auch Begleitung oder Haushalt, die wir anbieten. Es gibt gewisse kleine Zustöpfe, zum Beispiel die Hilflosenentschädigung, die man kann beantragen bei der Ausgleichskasse. Da braucht es aber auch noch 2-3 Sachen, die nachher stimmen und die sagen nachher, ob das eine leicht, mittlere oder eine schwere Hilflosigkeit ist, wo es nachher etwa einen Batzen dran gibt. Oder es gibt manchmal schon noch Zusatzkrankenkassenversicherungen, die noch etwas an Haushalt zahlen. Aber dann muss die auch Haushaltversicherung sein, die Prämie, die man das Leben lang hat zahlt. Und der grosse Teil, ja, ist dann so, dass man muss abwägen, ist jetzt das möglich? Kann man 2, 4, 6, 8 Stunden am Tag oder braucht sogar eine 24-Stunden-Betreuung, dass man das effektiv nachher finanzieren kann?
Es gibt ja in der Schweiz ganz grosse Mäzene. Die tun zum Teil ganze Kunstmuseen finanzieren oder sie tun Kulturaufführungen finanzieren. Gibt es eigentlich auch eine Kasse, irgendetwas so, Mäzenentum für wirklich Leute, die einfach die finanziellen Mittel nicht haben. Und wie ich vorher gesagt habe, müssten ihre Mami oder Papi einfach wirklich ins Altersheim abschieben, damit es überhaupt noch geht.
Ja, wir sind natürlich eine private Spitex. Das heisst, wir haben gar keine Subventionen. Die öffentliche Spitex hat das natürlich. Also wird man dem ein bisschen entgegenhaben. Aber wir müssen wirklich schauen, dass wir jeden Franken, den wir einnehmen, dass wir das nachher auch so wirtschaftlich umsetzen können, ja, dass wir gesund anstehen. Aber unser Credo ist natürlich, dass die Seniorinnen und Senioren so lange wie möglich können daheim in den eigenen 4 Wänden sein und das selbstbestimmt. Das ist unser Ziel, das wir haben wollen. Und das ist auch gefragt, weil das, was du jetzt gesagt hast, kann mit dem Abschieben, das wird tatsächlich auch so empfunden. Früher war es einfach normal, man hätte ins Altersheim müssen oder ins Pflegeheim. Und heute hat man eben die Welle, dass man sagt, okay, ich habe etwas erspart und ich möchte gerne so lange wie möglich in meinen eigenen 4 Wänden sein, wo man Bilder kennt oder wie sind die Kinder aufgewachsen oder Garten. Vielleicht ist noch irgendwo ein Reitigampfi rum, wo Kinder sich drauf rumturnen. Und das ist das, was die Qualität nachher ausmacht, wenn man daheim bleiben darf, bis man dann vielleicht mal die Welt muss verlassen muss.
Ich glaube, du bist stolz, dass du Sandra als Kundin hast, weil es weiss selten jemand so viel eigentlich über eure Arbeit, wie sie das weiss und sie lässt euch machen und sie hat Vertrauen in euch. Also es ist schon eine Herausforderung.
Nein, es ist ein Gewinn. Es ist keine Herausforderung, sondern ein Gewinn. Und wir haben ja das schon letztes Mal, als ich hier durfte, im Aktivradio besprochen, dass man vielleicht mal jemanden Angehöriges mitnehmen kann, der eben erzählt aus erster Hand, wie funktioniert das mit Ovida. Ich kann natürlich das Blaue vom Himmel hier erzählen dir. Ob dir das wirklich so ist, sei dahingestellt. Aber das kann jetzt Sandra, und ich bin froh, ist sie da und hat sie angesagt, bestätigen. Und sie ist natürlich nicht nur eine Pflegefachfrau, sondern sie ist auch ein sehr herzlicher Mensch. Man weiss, wenn wir vielleicht nachher noch drauf kommen, was sie sonst noch alles im Leben hat gemacht. Sie ist eloquent, sie sieht gut aus. Es ist einfach ein Top-Gewinn, den wir heute hier im Aktivradio haben.
Ja, zum Glück haben wir Kameras hier, oder? Genau. Lange haben wir keine Kameras gehabt. Jetzt haben wir ja einen YouTube-Kanal, wo man ebenfalls Bilder schauen kann. Sandra, erzähl du uns noch ein bisschen etwas über dein Leben. Also ich habe vorhin gesagt, du bist Pflegefachfrau, aber du bist mit dem nicht geblieben stehen. Du hast nachher einen Bachelor nachher noch gemacht, also einen Studienbachelor. Du hast auch einen Master gemacht und du bist im Tumorzentrum von der Dermatologischen Klinik des Unispital Zürich aktiv gewesen. Irgendwann hat das gestoppt gehabt. Ich glaube, du bist 15 Jahre lang dort gewesen, oder 17 Jahre?
Ja, ungefähr so.
Also lange Zeit. Und du hast etwas wahrgenommen, was in der Schweiz sonst so nicht gegeben hat. Also du hast wirklich etwas in die Schweiz reingebracht, was mega spannend ist und wahrscheinlich den Patienten eine grosse Zuversicht hat geben können. Warum hast du das nachher gestoppt?
Gell, es ist eine Art, ich habe das Wort Berufung vorhin schon gesagt, um krebskranke Menschen zu pflegen und betreuen, brauchst du eine Kraft. Und die hole ich mir vom Glauben. Und die habe ich mir natürlich auch in meiner Missionsarbeit, wo wir vielleicht später noch drauf kommen, geholt. Du hast every day bad news. Und du musst versuchen, aus diesen bad news man kann es jetzt ein bisschen so sagen, in Anführungs- und Schlusszeichen, ein Sins gesehen. Also warum hat jetzt jemand ein Melanom? Das ist ja dann fürchterlich am Anfang. Also ja, ich habe manchmal gehört, Frau Fluri, warum ich? Und vielleicht am Ende von einer Krankheitsgeschichte, geht das Leben zu Ende? Oder wie du am Anfang gesagt hast, ist jemand geheilt? Ist der Sinn dann manchmal etwas klarer, dass man vielleicht mal zurückgeht in sein Leben, dass man runterfährt? Und das jeden Tag 200% geben. Und auch im Rahmen mit der Krebsforschung, die ja massive Fortschritte gemacht hat, aber noch längstens nicht alle Leute heilen kann. Irgendwann bin ich ein bisschen müde geworden und habe auch gesagt, ich möchte wieder zurück in meine Basis, ich möchte wieder in die Pflege zurück. Zu den Leuten, die ich am Anfang war, wie bei den alten Leuten, zu den alten, dementen Leuten, chronisch kranken Leuten. Und der andere Grund war, weil meine Mutter dementer geworden ist, musste ich auch schauen, dass ich ein bisschen die Nähe komme zu Unziger Zürich, also Mümliswil Zürich. Ich ist ja nicht gerade ums Eck, gell? Wie du ja gesagt hast, das ist ein bisschen am Ende der Welt. Und ich hatte gut anderthalb Stunden für einen Weg. Und ich wollte einfach in die Nähe. Wollen. Also das sind so meine Beweggründe.
Sag mir schnell, wo Mümliswil eigentlich ist.
Ja, also Mümliswil ist noch im Kanton Solothurn, im schönen Guldental. Und Thaler, dass sie ein bisschen eigene Leute, sagt man, auch an den Spruch an, das hört man ja sicher.
Das sind die hellblau-grünen
Vöwe, genau. Und wir Mümliswil sagen, wenn wir auf die Baustufe kommen, ja, sind wir eigentlich schon zu Zürich. Das hört dann für uns auf, alles was nach Balstu ist.
Balstu ist schon Grossstadt.
Ja, ja. Und es hat halt sehr, es ist eigentlich die grösste Gemeinde, Mümliswil-Ramiswil, flächenmässig vom Kanton. Und wir haben viele Bauern. Und man ist halt sehr urchig dort hinten.
Wie haben sich die benannt dort im Universitätsspital Zürich, weil du von Mümliswil kommst? Ist dort ab und zu mal ein Spruch gekommen?
Nein, ja, die haben gar nicht gewusst, dass das noch in der Schweiz ist.
Ja, aber es gehört mit dir ja an, dass du irgendwann immer da so ein bisschen ja. Aus einem versteckten Ort kommst.
Ja, du musst natürlich wissen, im Unispital hat es natürlich viele ausländische Leute gehabt. Es hat schon auch Schweizer gehabt. Und ja, die haben dann schon gesagt, du redest schon ein bisschen komisch. Und ich habe noch ein bisschen das Talent, dass ich relativ schnell das Dialekt annehmen.
Also, du kannst auch Zürichdeutsch in dem Fall?
Ja, das Zürich scheint dann zu nicht und wie.
Okay, dann ist natürlich vorbei mit Mümliswil. Sandra, du bist auch 10 Jahre lang immer wieder in Kalkutta gesehen, bei der Mutter Teresa, und hast schwerst krank gepflegt, mehr oder weniger für Gottes Lohn, in diesem Indien. Was hat das dir gebracht?
Das hat mich persönlich sehr weitergebracht. Du musst dir vorstellen, da geht es um Leben und Tod. Du kommst an in einer riesen Millionenstadt, also mehrere Millionenstadt, ein Qualm, ein Dreck, fast 40 Grad, es liegen Leichen rum, niemand kümmert sich um die. Armut, Reichtum ist eine riesen Grenze. Und was machst du als Nurse, als Mensch, wie ich dort im ersten Moment? Ich habe mich zuerst 2 Wochen verzogen in meinem Zimmer, weil ich mit dem Kulturschock müssen leben musste. Ich bin nachher raus auf die Strasse und habe die Sterbenden begleitet. Ich habe einen Schluck Wasser gegeben. Ich habe sie von der Strasse zusammengelesen. Ich habe die Wunden der Leprakranken quasi behandelt. Das hat mir sehr viel gegeben, dass ich mich mit dem Thema Armut und Reichtum intensiv befasst habe. Und wer bin ich denn, wenn ich nicht den Armen helfen würde? Und dort war die körperliche Armut so deutlich. Das hat mich persönlich weitergebracht, auch in Bezug auf den Umgang mit den Krebskranken. Wie gehe ich mit so viel Leid um? Dort ist das Leid ganz anders als in der Schweiz. Und ich habe einen Weg gefunden. Ich habe sehr viel gelernt, wie ich mit Leid umgehe.
Bist du mit einer Organisation nach Indien gegangen? Oder bist du einfach selber runter und hast in die Strasse geschaut und hast angefangen?
Nein, ich bin selber runter und ich war bei der Mutter Teresa, bei den Missionaries of Charity, die Mutter Teresa gegründet hat. Ich habe für sie freiwillig gearbeitet. Ich habe aber nach einem Zeitchen die Arbeit dort abgegeben, weil ja, wie es häufig ist, wenn der Founder stirbt, ist es häufig nur noch finanziell. Und ich habe das 8 Jahre gemacht und dann bin ich selbstständig durch die Gassen von Kalkutta und habe die Leute gepflegt.
Ganz allein oder hast du Mitstreiter gehabt?
Ich hatte einen geistlichen Bruder gehabt. In Indien ist sehr viel spirituell und geistlich. Der hat mich begleitet, weil für eine weisse Frau allein in Kalkutta ist das sehr gefährlich.
Aber du brauchst ja auch Räume, wo du die Leute pflegen kannst. Du kannst ja nicht einfach auf der Strasse für das Trottoir setzen und pflegen.
Nein, wir haben, natürlich brauchen wir Räume. Wir haben dann auch, es auch andere Organisationen gehabt, wo wir einfach mit ihnen geredet haben, ob sie sich aufnehmen können. Wir haben etwas zahlt dafür. Oder? Es ist traurig, aber es geht immer ums Geld.
Indien selber hat ja ein Kastensystem. Und wenn du in einer unteren Kaste angehörst, dann hast du eigentlich schon fast ein bisschen verloren. Und wenn du bei der obersten Kaste bist, dann kannst du ja auch ein bisschen dumm sein sogar und kannst gleich noch im Prinzip gut leben. Wie hast du dich dort innen können bewegen?
Du musst dir vorstellen, ich bin eine Weisse. Ich komme von der Schweiz. Schweiz ist der Heaven of the World für
die
Inder.
Aber die wissen ja nicht einmal, was die Schweiz ist, oder?
Eigentlich schon.
Auf der Strasse. Auf der Strasse weiss niemand,
wer die Schweiz ist. Dann sehen die nur Dollarzeichen, oder? Die denken nicht, dass wir da arbeiten müssen. Aber du kannst dir vorstellen, ich komme in die höchste Kaste von denen. Ich bin wie ein Gott. Und dann die mir auf den Füßen küssen und so. Und das wollte ich eigentlich gar nicht. Weil ich ihnen dann sagen, hey, ich bin eine von euch. Ich bin genau auch so ein Mensch wie du. Und wie konnte ich mich dorthin können bewegen? Ich hatte natürlich mehr Macht gegenüber Polizeioffizieren und so. Und habe gesagt, jetzt helft mir hier. Ich komme aus der Schweiz, ich habe eine Ausbildung, so können ihr mit den Armen nicht umgehen. Das ist nicht immer gegangen. Die Spaltung ist extrem. Ein Bild, das ich nie werde vergessen, ist, ich habe einen riesen Wolkenkratzer mitten in Kalkutta, ganz toll, neu saniert und unten dran hat das Lammhütchen. Die Reichen, die gehen raus und beachten die Slum-Bewohner nicht einmal. Und ich war mal dort in so einer Hütte und dann ist ein reicher Mensch rausgekommen und dann habe ich den gepackt und habe gesagt, siehst du eigentlich, was du da tagtäglich, an was du da tagtäglich vorbeigehst? Berührt das dein Herz nicht? Und dann hat er ein paar Rupien geschossen und ist weitergegangen. Also auf deine Frage hin ist es ganz wichtig, wer redet mit diesen wohlhabenden Leuten?
Markus, du bist jetzt schon seit 3 Jahren mit Sandra zusammen. Im Sinne von nicht Chef, sondern Ausführenden für ihre Mami. Was ist so die Beziehung denn zu Mami von der Sandra? Und was ist die Beziehung zur Sandra?
Ja gut, ich muss das schon relativieren. Ich bin ja der Niederlassungsleiter und ich mache die Beratungsgespräche und dann übergebe ich, wenn wir die Vereinbarung haben unterschrieben, übergebe ich das natürlich nachher meinem Team. In meinem Team haben wir auch Pflegefachfrauen, die das Ganze begleiten oder dann eben Betreuerinnen und Betreuer, die vor Ort nachher täglich für die Mami schauen von der Sandra. Aber trotzdem habe ich natürlich auch mitbekommen, in diesen 3 Jahren, was die Herausforderungen waren. Oder wir dürfen das schon offen und ehrlich ansprechen. Wir haben ja schon Leute bei Fluris gehabt, wo es nicht hat funktioniert. Man darf das nicht vergessen, wenn jemand dement ist, menschelt das extrem. Also wenn jetzt Mutter Fluri sagt, das passt mir nicht, die Betreuerin, dann müssen wir schauen, dass wir jemanden adäquat nachher ersetzen können, wo es nachher eben menschlich vielleicht besser passt. Und dort haben wir so die Berührungspunkte gehabt, aber da haben wir auch die Unterstützung nachher von der Sandra gehabt. Und so hat sich das nachher einfach ergeben, dass das war wie eine Zusammenarbeit nachher gewesen. Und das Ziel, dass die Mami Fluri in Mümliswil zufrieden ist, wenn sie am Morgen aufgenommen wird und nachher in die Tagesstätte geht und am Abend wieder abgeholt. Und was man noch nicht vergessen darf, es geht ja nicht nur in Anführungszeichen, die Dienstleistung zu erbringen, sondern eben auch das Zwischenmenschliche, dass man mal herhockt am Morgen, einen Kaffee trinkt zusammen, in den Tag hineingeht oder am Abend tut der Tag wieder Revue passieren. Und das sind immer so Sachen, wo man nachher sagt, die dürfen nicht kurz kommen, weil genau das ist eben der Punkt, wo die dementen Leute oder Seniorinnen und Senioren im Allgemeinen noch ein bisschen vermissen. Dass jemand da ist für sie, dass man blödelt zusammen, dass man sich austauschen kann.
Wie gross ist eigentlich die Fluktuation bei euch? Also, die haben jetzt jemanden zum Beispiel bei der Frau Fluri und die kommen mega gut aus und die entscheiden sich jetzt aufzuhören, vielleicht aus welchem Grund auch immer. Da kommt jemand Neues. Also die erste Frage ist, wie gross ist die Fluktuation effektiv in diesem Beruf, den ihr anbietet und im speziellen Fall jetzt, wenn so etwas passiert, wie handelt man das? Mhm.
Meinst du jetzt die Fluktuation der Betreuer?
Ja, genau, ganz genau. Also, das ist ja vielleicht die hat eine gute Situation, die hat eine Betreuerin und die hat, ich weiß nicht, sagt man eine Patientin oder Klientin?
Nein, wir sagen Kunden. Kundinnen.
Also eine Kundin. Mhm. Und die kommen mega gut aus und die hat jetzt zum Beispiel eine Tochter, die sie jetzt muss Kinder hüten muss. Und sagt, los jetzt kann ich leider nicht mehr da wieder aktiv sein. Also wie gross ist die Fluktuation? Ist das sehr häufig? Und die zweite Frage ist eben, wie handelt ihr das? Tut ihr dann eine Zeit lang zwei schicken, damit sich die Person daran gewöhnen kann? Wie läuft das?
Ganz genau. Wir haben ja nicht nur eine Person, die nachher die Kundin oder den Kunden bedient, sondern es ist immer ein 2-3er-Team. Weil die sind am Teilzeit angestellt und wir sind dort nachher mit der Disposition und immer ein bisschen im Jonglieren und schauen. Auch unsere Leute sind mal krank oder haben Ferien oder sind abwesend. Und darum haben wir das 2-3er-Team, das der passt und wo wir dort zusammen nachher einsetzen. Allgemein, die Fluktuation ist relativ hoch mit über 20%, weil die Leute sind bei uns im Teilzeit angestellt, wollen aber mehr arbeiten, wo wir dann aber jetzt im Moment noch nicht anbieten können. Wir sind im Personalverleih, sind wir im GAF unterstellt und das ist im Teilzeit und darum sind wir jetzt auch mit einem Projekt am Schauen, wie würde es funktionieren, wenn wir 60-80% vielleicht Leute würden fix anstellen würden, können wir das nachher wirklich auch so handeln, weil das Gebiet, das ich betreuen darf, ist relativ gross, unten von Biel bis auf Aarau und dann noch das Emmental. Und dann ist es nicht so ratsam, wenn wir jemanden von Aarau nachher müssten auf Biel einsetzen vom Weg her. Also müssen wir immer schauen, dass das regional so aufteilt und gemanagt ist, dass das auch Sinn macht.
Sandra, wenn du abends heimkommst, in welcher Stimmung ist deine Mami? Also, Davina hat jetzt die Betreuung gemacht, oder sie hat sie in die Tagesstätte gebracht, hat sie wieder geholt in der Tagesstätte und heimgebracht. Wie ist die Stimmung, wenn du heimkommst?
Ja, also das Erste ist, was sie aber sagt, warum kommst du erst jetzt heim? Wo bist du so lange gewesen?
Also du bist immer noch Tochter, oder?
Ich bin immer noch Tochter.
Du hast einfach nichts zu melden.
Ja, nichts zu melden. Und ich arbeite im Konsum. Sie sagt immer, mein Konsum hat schon lange zu. Warum kommst du erst jetzt heim?
Also, deine Mutter denkt, du arbeitest im Konsum, ja, oder die Mutter arbeitet im Konsum?
Nein, meine Mutter denkt, ich arbeite im Konsum.
Okay.
Ja.
Woher kommt das? Also oft ist ja das irgendein Erfahrungswert, ja, oder so etwas, das, ja, projiziert wird.
Ja, ihre Schwester hat lange im Konsum gearbeitet. Und wahrscheinlich verwechselt sie mich mit ihrer Schwester in gewissen Momenten.
Das ist bei der Demenz noch, glaube ich, noch oft, dass die Zuordnung der Personen nicht ganz funktioniert.
Ja, richtig. Aber sie weiss, dass ich ihre Tochter bin und Sandra bin. Und dann komme ich heim und ich kreuze manchmal wieder Mitarbeiterinnen. Manchmal komme ich 5 Minuten später und dann berichten sie mir, wie es gegangen ist. Und das ist eigentlich immer sehr gut. Und kommen sie dann die weg, ja, dann geht dann manchmal die Stammpauke los.
Für dich ist die Nacht eine ruhige Nacht oft. Schläft deine Mami durch? Oder hast du sehr oft Unterbrüche in der Nacht?
Es fragt sie immer ein bisschen von Konstellation von Vollmond. Vollmondnächte sind unruhige Nächte. Die dementen Leute reagieren nicht immer, aber oft auf Vollmond. Wenn sie etwas Schlechtes träumt, sie hat eine Angststörung, sie hat sehr viel Angst, dann kann sie plötzlich mitten in der Nacht rufen. Grossen Teil davon habe ich ruhige Nächte. Also was heisst ruhig? Einmal in der Nacht gehe ich auf.
Wenn du eine unruhige Nacht hast und dann musst du am Morgen halt ja gleich wieder an die Säcke, oder? Du musst selber auch arbeiten. Wie belastend ist das?
Das ist sehr belastend, vor allem dann, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin und auf der Autobahn muss. Und ich muss konzentrieren, dann brauche ich aber mindestens 2 Kaffee. Und da überlege ich mir natürlich schon auch, wenn jetzt die Unruhe zunimmt, mit Davina zu schauen, dass ich jemanden über die Nacht haben kann.
Also, dass du auch mal durchschlafen kannst?
Ja. Ich habe auch gute Nächte, weisst du, mit meiner Mutter. So ist es nicht. Aber wenn irgendetwas ist, und das kommt unverhofft, kommt oft, gell? Das ist so, dann kann es sein, dass sie manchmal 3-4 Nächte hintereinander unruhig ist.
Wie denkst du, wie das weitergeht? Deine Mama ist schon relativ früh, hat Demenzanzeichen gezeigt, mit 70, glaube ich.
Richtig.
Und jetzt ist sie ein bisschen über 80.
Richtig.
Also das ist schon über 10 Jahre.
Ja.
Wie hast du das gemerkt, dass die Demenz kommt? Und B, wie hast du am Anfang reagiert?
Also ich habe das einfach so gemerkt, dass sie zunehmend etwas vergessen hat. Das ist ja dann auch gegangen. Vergessen tun wir alle. Aber wo sie mir dann gesagt hat, ja, wo ist jetzt der Vater, wenn kommt daheim arbeiten? Oder wo sie plötzlich in einer fremden Person den Vater gesehen hat, habe ich dann gemerkt, weil der Vater ist schon gestorben, da stimmt etwas nicht mehr. Oder viel, viel in der Vergangenheit gelebt hat oder immer wieder. Sie hat in der Tela gearbeitet, in der Papierfabrik. Und die Tela ist ihr Sein und alles und sie arbeitet immer in der Tela. Ja, und hat einfach gar nicht mehr gewusst, was war vor ein paar Stunden, oder?
Es ist schleichend gekommen. Also, es trifft einem nicht den Schreck, so wie bei einem Autounfall. Oder wenn jemand einen Autounfall hat und eine Verletzung hat, dann trifft einem der ganz grosse Schreck. Und dann probiert man das medizinisch wieder in die Ordnung zu bringen. Eine Demenz, die kommt schleichend. Und am Anfang ärgert man sich wahrscheinlich fast ein bisschen, oder?
Ja, dann denke ich mir, wieso muss man jetzt das mehrmals sagen? Und wie es mir gegangen damit auf deine Frage? Ja, also, das ist eben so verflixt nicht einfach, wenn man selber aus der Mitte kommt und jetzt hat man eine Mutter, die so ist. Und ich hatte nicht Geduld am Anfang. Und irgendwann habe ich gemerkt, es bringt nichts, jetzt fange ich an validieren, jetzt gehe ich in ihre Schuhe. Und dann konnte ich anders damit umgehen. Also, dann arbeite ich halt am oben im Konsum. Dann habe ich jetzt im Konsum einfach eine Stunde länger gearbeitet.
Das braucht eine Adaption, also von der eigenen Person. Und es braucht eine gewisse Intelligenz. Wie ist jetzt das bei euch, bei der Dovida? Ich meine, du kannst nicht irgendjemand bei einer dementen Person vorbeischicken, oder? Wo einfach einen Verband wechseln und wieder geht. Das geht nicht, das ist unmöglich. Sondern das, was jetzt Sandra vorher gesagt hat, also, sie schafft halt im Coop. Also, ich gebe ihr der Mutter recht und dann reden sie halt einen Moment über den Coop und dann ist eigentlich die Welt wieder in Ordnung. Das müssen deine Leute auch können.
Genau, darum ist das Beratungsgespräch so wichtig, dass sie erfahren, um was geht es eigentlich. Weil wenn jetzt jemand hätte vorbeigeschickt, der nur Erfahrung hat im Haushalt, hätte das nicht funktioniert. Also unsere Leute sind entsprechend, wenn wir zu dementen Leuten gehen, auch so aus- oder weiterbildet. Eben das Validieren, was jetzt Sandra immer hat gesagt hat, das kann sein, das habe ich auch schon erlebt, dass ich mit einem Bundesrat bin verwechselt worden. Oder ich war der Bundesrat, wenn ich
das ist nicht schlecht, bin. Oder?
Ja, das kann man nicht ja, so und so sehen.
Das ist ein Steiger. Das ist wahr. Das ist eigentlich recht, ja, Entschuldigung.
Aber genau. Ich habe das nachher so angenommen. Für sie bin ich jetzt der Bundesrat Schweiz. Und das ist eben das
Hast du noch den richtigen Namen dazu? Oder?
Ja, genau. Eigentlich perfekt. Da müssen wir vielleicht mal überlegen, ob ich das nicht anstreben sollte. Nein, Spass beiseite. Es gibt natürlich auch Momente, so lustige Momente bei dementen Leuten. Aber wichtig ist, dass man sie ernst nimmt, eben, wenn sie jetzt sagt, sie arbeiten im Konsum. Dann darf man nicht sagen, nein, Mami, ich bin doch jetzt hier und der. Ich habe dir doch das schon gestern gesagt. Dann kann eine gewisse Aggression aufkommen bei diesen Leuten, wo sie dann gleich merken, oh, ich kann das nicht mehr einordnen. Oder auch wie das kommt, oder? Das Schleichende, das ist jetzt schlimm. Die leichte Demenz versuchen die Leute am Anfang auch noch ein bisschen zu kaschieren. Die merken dann noch, oh, ich habe das schon wieder vergessen oder ich frage wieder die gleiche. Und dann haben sie so eine Strategie entwickelt, wo sie sich noch rausmogeln können, dass man nicht merkt, dass sie da in die schleichende Demenz hineinkommen. Aber dann kommt wahrscheinlich, das kannst du bestätigen, einen Punkt, wo sie es nicht mehr können. Und dann merkt man, oh, mit meiner Mutter oder meinem Vater oder mit dem Grossi oder dem Grossvater stimmt etwas nicht.
Wie ist denn euer Selektionsverfahren? Also jetzt haben wir gesagt, das braucht spezielle Leute, die das eben können, die auf das können eingehen, die also nicht nur pflegen im eigentlichen Sinn, sondern die auch die geistige Potenz mitbringen, auf die Situation richtig einzugehen. Wie tut ihr selektieren?
Der Betreuende oder die Betreuerin kann selber sagen, ich bin interessiert, demente Leute zu betreuen, Support zu leisten. Und dann können die bei uns, wir haben eine eigene Akademie in Rheinfelden, die Zuhause-Leben-Akademie heisst die, kann man nachher entsprechend die Aus- und Weiterbildungen machen. Und dann werden die vor Ort so entsprechend eingesetzt.
Sandra, du hast nicht nur in Kalkutta gelebt und geschafft, immer wieder. Du hast nicht nur am Unispital Zürich geschafft, in einer ganz wichtigen Position, sondern du hast irgendwann auch zur Feder gegriffen und ein Buch geschrieben. Ist das gewesen, um sich etwas von der Seele zu schreiben?
Das war, weil ich den Menschen wollte mitteilen, was ist Armut? Was ist Armut in dieser Welt? Wenn ich in Indien war, ist das eine materielle Armut. Wenn ich in der Schweiz bin, ist das eine seelische Armut. Ich will vor allem alle Zuhörer jetzt ganz fest aktivieren. Auch vielleicht die vermögenden Leute. Überlegt euch mal euer tägliches Daily Business. Wo kommt ihr hier an mit eurer Armut? Eine seelische Armut. Wenn jetzt zum Beispiel ein vermögender Mensch in Zürich im Dolder nicht weiss, wie er an den Hauptbahnhof herkommt, weil er so viele Transportmöglichkeiten hat und verzweifelt ist. Und das hat es gegeben, gell? Das ist also passiert. Der hat ja so viele Möglichkeiten. Der hat eine andere Armut als eine, der sterbend ist in Kalkutta. Und das wollte ich den Leuten nachbringen. Es ist mir nicht darum gegangen, mit diesem Buch Profit zu machen. Ich habe keine Rappen verdient. Das war nie das Ziel. Ich wollte sagen, Leute in dieser Welt, schaut an. Wie lebt ihr? Wie geht ihr mit anderen Menschen um? Wie in Zürich am HB, wenn ein drogenabhängiger Kunde sagt, hast du einen Stutz? Laufst du weiter oder sagst zu einem, ich habe keinen Stutz, aber gib dir einen Kaffee. Diese Sensibilisierung, die wollte ich.
Aber das ist jetzt fast eine Problematik, eine Gesellschaftsproblematik, die du hier ansprichst. Oder? Das hat ja fast nichts mehr zu tun mit der Einzelperson, sondern wenn man weit zurückgeht, hat man Grossfamilien gehabt. Also das Grossmami und die Urgroßmami ist daheim geblieben. Man hat Stöckli gehabt, irgendeine, die Eltern sind Stöckli über und der Sohn oder die Tochter haben übernommen. Also das war eine Grossfamilie, die sich gegenseitig gestützt hat. Das sehen wir ja auch sehr viel bei Migranten, die das immer noch haben. Wir sind zum Beispiel alle eifersüchtig, wenn wir auf Italien schauen und dort findet ein Gartenfest statt und dann sind 50 Leute aus der Familie und haben einen riesen Blausch und eigentlich haben die nicht sehr viel Kapital jetzt, und es kommt keinen im Ferrari, sondern eher im Fiat 500. Also das ist ein Zustand, eine Problematik, die wir haben, hier im Westen, wo wir eigentlich uns distanziert haben gegenseitig. Also die nicht kapitalistische Beziehung hat einfach gelitten oder ist verloren gegangen.
Schau, du musst natürlich das sehen. Wenn du jetzt ein bisschen auf die familiäre Situation ansprichst, nehmen wir es mal so. Eine Mutti, wenn ich meine Mutti würde in ein Altersheim tun, das wird irgendeinmal der Fall sein, weil ich es wahrscheinlich vielleicht nicht mehr so handeln kann, als ein ganz schlechtes Weg ist. Oder ich tue wirklich 24 Stunden Hilfe annehmen, aber irgendwann geht es nicht mehr. Ist es so, dass es, wir schauen dem ein bisschen aus den Augen. Wir geben die alten Leute ab in Heim. Und zum Beispiel eine Familie aus dem Kosovo oder eine Familie aus Griechenland, die pflegen ihre Leute hier in der Schweiz mit Hilfe. Die nehmen das sehr wohl wahr. Es hängt ein bisschen von der Kultur ab, von den Leuten.
Wie siehst du das, Markus? Du hast ja sehr viel zu tun. Du hast sehr viele so Gespräche, Eintrittsgespräche. Du lernst ganz viele Familien kennen. Hast du eher das Gefühl, es ist ein Abschieben vorhanden? Oder ist, wenn wir sagen, eine Besserung vorhanden, dass man wieder mehr in der eigenen Familie lösen will? Und haben die Leute überhaupt Kraft, das in der eigenen Familie zu lösen?
Es ist noch spannend. Zum Teil sind 4, 5 Geschwister, die an diesem Tisch nachher hocken. Und da gibt es verschiedene Ansätze. Vielleicht will der Sohn eben so schnell wie möglich die Mami oder der Papi im Altersheim sehen. Die zweite Schwester will vielleicht am meisten erben, darum findet sie die Preise zu teuer. Die dritte sagt, es kommt überhaupt nicht darauf an, kommt überhaupt nicht in Frage. Sie wird nicht abgeschoben in ein Alters- und Pflegeheim. Das muss daheim bleiben. Und dann hat man noch eine Cousine am Tisch, die noch eine andere Meinung hat. Und das sind so die herausfordernden Beratungsgespräche, dass man alles unter einen Hut bringen kann. Aber ich habe es noch spannend gefunden, was Sandra hat gesagt hat. Bei mir, ich durfte ein Haus bauen, sorry, der doch ein bisschen Geld investiert. Und wir haben einen Nachbarn, das ist ein 24-jähriger Albaner, der hier ist geboren. Ich habe mir immer gedacht, wie kann der mit 24 so ein Einfamilienhaus bauen? Aber es war dann so, dass ihm seine Eltern jetzt auch dort drin wohnen und haben sich auch partizipiert. Und da ist jedes Wochenende kommen Cousinen und Cousins und weiss ich was alles. Und die haben dort eben das Fest, das du vorhin beschrieben hast, Und die schauen eben zueinander noch dort. Und ich könnte mir vorstellen, wie jetzt dem 24-Jährigen sein Papi oder die Mami vielleicht mal pflegebedürftig, dann tut er die Pflege bis zum Tod in dem Haus, das sie zusammen haben erschaffen.
Und auch das Kapital scheren sie miteinander, oder?
Ja. Ich glaube, also, die haben ein Kessel.
Die brauchen gar keine Banken, sondern da macht der Onkel und Tanten und jeder, der kann, hilft. Mit.
Und ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich mit meinem Vater zusammen hätte ein Haus gebaut und jetzt mit dem immer noch würde drinnen leben, obwohl das ich ihn über alles liebe, aber es würde nicht funktionieren, weil wir eine ganz andere Einstellung haben irgendwie oder das verloren ist
gegangen. Und das Interessante ist, was ich manchmal bei mir selber sogar feststelle, ist, anstatt dass man Freude hat nachher an dem Gartenfest von diesen 20 Leuten, die johlen und machen und tun, ärgert man sich nachher über den Lärm. Aber eigentlich ärgert man sich über sich selber, weil man eben genau die familiäre Beziehung nicht hat.
Kann sein, ja.
Du wirst es jetzt dann feststellen, oder? Im nächsten Sommer merkst du es dann. Sandra, kann eine Demenz auch irgendwann so weit sein, dass man sich eigentlich wünscht, dass die Person einschlafen und gehen könnte?
Ja, natürlich. Es gibt verschiedene Stufen von Demenzen und von dem ist meine Mutti noch entfernt. Aber die vierte Stufe ist die Agierung, wo sie wie ein Embryo so sind und hin und her wiegeln. Und da fragt man sich dann natürlich schon, was ist das noch für ein Leben, oder? Wenn sie Medikamente überkommen zur Beruhigung oder vielleicht zum Teil gar nicht mehr Nahrung zu sich lassen, das ist sicher eine Frage. Und auch, ja, da ist deine Frage auch berechtigt, ist da unter Tod eine Lösung? Das ist sicher eine
Führt eigentlich Demenz zum Tod? Also, führt das dazu, dass der Körper irgendwann aufgibt?
Also, ich glaube, das Kognitive nicht, aber das Organ dann irgendwann, oder dass es so ein Organversagen gibt. Aber wenn sie natürlich nicht mehr essen und nicht mehr trinken. Und das ist eine sehr aktuelle Frage. Wie weit gehst du da? Wenn jetzt meine Mutti würd das Mut zu machen, wenn ich ihr etwas würd zu essen geben würde, wäre ich auch der Letzte, der ihr würd zwangshaft den Löffel anstrecken.
Wie weit ist die Demenz von deiner Mami? In welchem Stadium ist das?
Das variiert zwischen 2 und 3.
Kannst du vielleicht schnell sagen, was ist 1, 2, 3 und 4?
Also 1 ist eine leichte Demenz, da sind sie eigentlich noch recht selbstständig, vergessen etwas, verlecken etwas. 2, das wird schon langsam schwieriger, dann sind sie körperlich anstrengender. Sie sind auch stur manchmal, wenn sie etwas nicht wollen. Und lassen aber noch Hilfe zu. Das 3 wird schon sehr schwierig, sehr unruhig zum Teil. Agieren heftig, massiv auf Reiz, wenn sie viel Reiz auf sie kommen, machen wie zu. Wie zu bei den autistischen Personen, machen wie zu. Und werden auch aggressiv, stur und starr auch. Und das 4 ist dann wirklich, also die Leute bewegen sich kaum mehr. Die sind nur noch ein Dahinweg.
Ist denn das immer so? Also jede Demenz geht durch die 4 Stufen durch?
Nein, es ist eigentlich keine Krankheit. Also das ist das Lehrbuch, jetzt, was ich hier grob zusammengefasst habe. Es ist keine Demenz gleich. Und es kann durchaus jemand, sagen wir jetzt, in einer leichten Demenz sein und dann an einem Herz oder an einem Nierenversagen sterben.
Gibt es auch Demenzen, die stoppen irgendwann? Also die im Prinzip gleich bleiben nachher? Oder haben wir immer eigentlich über die Jahre eine Verschlechterung?
Also, gell, wir alle werden dement. Du und also ich.
Ich habe jetzt schon viel vergessen.
Ja, ich habe schon viel vergessen. Wie es mit dir ist, weiss ich nicht.
Und ständig vergesse ich Sachen.
Und nein, also, so habe ich es noch nie erlebt, dass es einfach vielleicht ein Moment bleibt, aber irgendeiner nimmt das zu und nimmt den Lauf.
Wie ist das mit dem Personal? Also, jetzt hast du jemanden, der eine Demenz zweitstufig betreut und jetzt geht die Patientin oder die Kundin in die nächste Stufe über und jetzt ist eigentlich vielleicht das Personal gar nicht mehr in der Lage, das zu handeln. Wie merkt ihr das?
Ja, das ist, wie das andere andeutet. Wenn natürlich nur noch ein Abwehren ist oder nur noch Rumschreien oder nur noch Aggressionen oder es gibt auch Leute, die schlagen nachher rein, die werden gewalttätig, die sind das Leben lang die liebste Person gewesen, haben nie Anzeichen gehabt, von solchen Sachen und dann plötzlich für die anfangen reinschlagen. Und dann wird es natürlich die Zeit, dass wir sagen, okay, jetzt müssen wir auch unsere Leute schützen und müssen die nachher rausnehmen. Und dann müssen die, die dementen Leute, die man nicht mehr zu Hause pflegen kann, halt dann andere Hilfe in Anspruch nehmen, respektive in ein Heim oder ein Pflegeheim gehen, wo man das nachher besser unter Kontrolle noch hat.
Markus, ganz ein anderes Thema. Künstliche Intelligenz. Kann das heute euch schon unterstützen? Nicht nur die KI, jetzt haben wir einen Computer, der vielleicht sagt, was ihr machen müsst, oder vielleicht sogar mit der Kundin ein bisschen schwätzt und ein bisschen ablenkt. Geht man auch in die Robotik hinein? Also wird die Pflege in Zukunft durch irgendwelche Roboter gemacht? Kann der Roboter sogar vielleicht besser auf die Person eingehen in Zukunft als ein Mensch, also als die Pflegenden, die er jetzt hat? Ist das ein Thema, das dir wälzt?
Es war ein grosses Thema dieses Jahr, als wir von Home Instead auf Dovida gewechselt haben. Und das hatte genau den Grund, dass das Home Instead, das von Amerika kommt, dass die dort gesagt haben, sie wollen auch Technologie setzen. Und unser Big Boss, der Paul Fritz, der noch andere Länder betreut oder inne hat, hat gesagt, nein, bei uns ist immer noch der Mensch im Mittelpunkt. Und darum haben wir den Namen bewusst geändert von Home Instead auf Dovida. Und ehrlich gesagt kann ich mir das persönlich auch nicht vorstellen oder wette ich das auch nicht, dass unsere Seniorinnen und Senioren irgendwann von einem Roboter gepflegt werden oder dass wir mit Skype oder anderen technischen Hilfsmitteln diesbezüglich müssen supporten. Das ist mir ein Gräuel. Was man natürlich brauchen, ist im Büro oder wenn man mal irgendwie einen Brief oder irgendetwas muss schreiben, habe ich ja schon gemerkt, dass mein Personal auf das KI zurückgreift, dass der Brief ohne Fehler ist oder was auch immer. Ich habe es jetzt noch nie gebraucht, aber es ist scheinbar schon passiert. Also ich glaube, da sind wir nicht gefeit davon und so kann man es sicher sinnvoll einsetzen, aber daheim bei unseren Kundinnen und Kunden haben wir das bewusst so nicht lanciert, sondern genau mit dem Menschen als Mittelpunkt ins Rennen.
Sandra, wie siehst du das Thema? Du hast jetzt in ein Universitätsspital gesehen, also in einem der grössten Läden, die wir in der Schweiz überhaupt haben. Und du selber bist jetzt einen Schritt zurückgegangen, du bist in die direkte Pflege wieder zurückgegangen, weil die Maschinerie eben zu gross war. Wie spürst du das so? Was könnte da passieren? Hast du einen Bezug zu dieser künstlichen Intelligenz, zu der Technologie? Ist das für dich unterstützend oder bist du auch eher abwehrend?
Also, gerade jetzt auf so einem Spital, wie würde man im Englisch sagen? You are a number. Du bist einfach eine Nummer. Das sind Tausende von Patienten, die jeden Tag kommen. Tausende. Und ja. Ich habe mir immer eigentlich das Credo gesetzt, die Leute nicht aus Nummern zu behandeln. Ich bin sehr gegen die Technologie. Also ich sehe das gleich wie der Markus. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass ein Roboter Pflege übernimmt. Das ist so etwas von daneben. Der Roboter, das geht nicht in meinen Augen. Was ich jetzt am jetzigen Ort, wo ich arbeite, gell, ich arbeite ja bei der Spitex Pro, ich betreue Angehörige betreuen. Und ich merke, meine Spitex ist in Zürich und Zürich ist am Puls des Lebens und die arbeiten hier mit dem ChatGPT und mit dem habe ich ein bisschen Mühe, gell? Das ist, also die pflegenden Angehörigen müssen den Pflegebericht schreiben und dann heisst es dann etwa mal, du, benutzt doch ChatGPT. Und ich finde, nein, die sollen jetzt ihre Birnen ein bisschen anstrengen und ein bisschen das zusammenfassen, was sie machen. Es ist ein Nehmen und ein Gehen mit dieser Technologie. So mit Robotern, das finde ich gar nicht gut. Also das ist überhaupt ein No-Go für mich in der Pflege. Im Unispital haben wir natürlich Roboter in der Chirurgie, gell? Bei grossen Operationen. Dort ist es ganz anders. Und dort denke ich, gerade bei Hirnoperationen ist das durchaus sinnvoll mit der Mikrochirurgie. Aber beim Menschen in der direkten Pflege, nein.
Darf ich eine Gegenposition einnehmen?
Ja.
Also, ich stelle mir jetzt vor, ich müsste jemanden, der 80 Kilo ist, auflüpfen und müsste mit dem auf die Toilette gehen, müsste die Hygieneaktivitäten vornehmen, oder? Und die Patientin oder den Patienten wieder zurückbringen ins Bett oder in den Rollstuhl oder so. Das ist ja jetzt nicht eine Aktivität, die, wenn wir sagen, nicht human ist, oder? Sondern es ist eine sachliche Aktivität. Ich meine, ihr könnt nicht so etwas an Roboter übernehmen.
Du, wir haben Hilfsmittel. Stell dir vor, wir haben Liften und so. Und gell, wir lernen natürlich Techniken wie Kinästhetik oder Bobat, wo du gerade schwere Leute kannst gut mobilisieren. Und es gibt mobile WC wie Nachtstühle. Also es ist für vieles hilft auch.
Das ist für mich, für meine Vorstellung der Pflege. Weißt du, Wundenpflege oder jetzt auch Eingehen auf jemanden, der dement ist und so weiter. Das ist ja alles, ich will mir sagen, mit einer gewissen Distanz. Aber dort, wo es an die Grundhygiene hergeht, oder, das ist schon noch heftig.
Das ist ein menschliches Bedürfnis.
Ja, ist klar. Ist das für dich nie ein Problem
gewesen? Nein.
Also du hast jemanden auf die Toilette setzen und dem nachher helfen, wieder sauber zu werden, ja. Ist absolut kein Problem gewesen.
Nein. Und gell, vergiss nicht, 10 Jahre Kalkutta, 10 Jahre Düfte. Ich schmecke, meine Partnerin und ich, sie lebt in Australien. Und wenn wir Zeit zusammen verbringen und unterwegs sind, sagt sie häufig, schmeckst du das nicht, wie das hier schmeckt, nach Güllen oder nach Verwest. Und ich schmecke das nicht mehr.
Du hast das können ausblenden?
Ich glaube, mein Geruchssinn ist, dass wie hat sich daran gewöhnt, dass das nicht ein übler Geruch ist.
Also ein Vorteil eigentlich für deine Arbeit?
Ja, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, es hat mich noch nie geklopft. Nicht. Also ich habe wirklich, es ist viel eine Haltungsfrage. Gehst du jetzt in die Situation hinein, wenn jemand auf dem WC ist und sein Geschäft muss verrichten? Gehst du da rein, das stinkt, der kommt schon grad gar nicht gut. Oder? Das ist bei den jungen Leuten häufig. Wenn du reingehst, sagst du, musst dieser Person helfen, die braucht jetzt meine Hilfe.
Wie ist das bei euch, Markus? Also genau diese Arbeit, das ist für mich, jetzt aus meiner Sicht, als absolute Laie, eine der heavysten Arbeiten, die man überhaupt machen kann.
Ja, du hast vorhin gefragt, Roboter, so, du musst dich selber fragen, willst du das haben, wenn jetzt du der bedürftig bist und nachher heisst, jetzt kommt der Roboter, du das Viertel putzen. Also ich glaube, da sagt der Dani Salser, nein, der Roboter macht das zu wenig gut, oder? Da ist mir zu wenig Mensch.
Sanft. Genau. Nein, wäre umgekehrt.
Wir reden da ein paar Jahre
zusammen. Ja. Hoffentlich sind es noch viele Jahre. Ich würde jetzt gerade bei der absolut intimen Geschichte, hätte ich volles Vertrauen in so einen Robby.
Okay, gut. Wie gesagt, es ist zum Glück bei dir noch nicht so weit. Was unsere Leute anbelangt, ja, es gibt auch Leute, die können das nicht. Das ist absolut so. Und die tun wir anders einsetzen. Die tun wir die einsetzen beim Begleiten oder beim Fahrdienst. Dann gehen wir mit diesen Leuten zum Coiffeur oder auch in die Tagesstätte oder was auch immer. Aber grundsätzlich hat man auch noch Haushalt, den man machen kann. Und die Leute, die sagen, nein, das macht mir nicht aus, wie es bis Sandra hat beschrieben, die machen dann meistens so eine Weiterbildung als Pflegehelferin oder Pflegehelfer. Und dann ist man dann sowieso nach dem Mensch und tut mit der Grundpflege, mit dem Duschen oder Toilettengang und solche Sachen nachher abwickeln. Und die Menschen haben das nachher auch, die Berührungsängste haben die nachher nicht. Aber du hast recht, es gibt Leute, die können das nicht.
Die beide sind mit der Pflege verbunden, die beide sind mit Krankheit verbunden, die beide sind mit dem Sterben verbunden. Wie gross ist eigentlich die Angst, Sandra, wenn man weiss, ich habe eine Mami, das schon mit 70 hat das angefangen mit der Demenz. Wie gross ist die persönliche Angst? Das habe ich geerbt, das könnte mir eigentlich auch passieren.
Ja, die ist natürlich da, gell? Die ist fest da. Und ich bin auch 3-mal Covid erkrankt. Und bei der letzten Erkrankung hatte ich das Gefühl, dass mein Hirn da ziemlich Schaden genommen. Ich vergesse häufig Namen. Und ich habe mir jetzt zum Ziel gesetzt, jeden Tag in einem Buch etwas zu lesen. Und ich höre sehr viel englische, also australische News. Also, dass ich einfach wirklich mit diesen zwei Sprachen satt und fest bin. Aber die Angst ist da. Ja.
Glaubst du, das hilft? Also, wenn man sich fordert und wenn man das Hirn trainiert, hilft das? Weil Demenz ist ja eigentlich ein mechanischer, chemischer Vorgang im Hirn innen. Kann man trotzdem mit eben Lesen und vielleicht das Doku lösen oder was auch immer, kann man da das ein bisschen verhindern?
Ich glaube einfach, wie soll ich sagen, es ist ein Training für dein Hirn. Du musst natürlich schon zu dir schauen. Du musst halt auch gesund essen, vielleicht auch ab und zu etwas nehmen, das vielleicht ein bisschen schwarzer Knoblauch oder so, wo ein bisschen hilft. Also ich glaube an das. Ich bin sehr für natürliche Mittel, gerade im Zusammenhang mit der Vergesslichkeit. Also der Lebensstil, du musst genug Ruhe arbeiten. Und das halte ich mich gar nicht. Ich arbeite immer viel zu viel. Aber das wäre eigentlich schon die richtige Einstellung.
Du arbeitest ja, glaube ich, weil du das gerne machst.
Jawohl.
Und ist nicht das sogar eigentlich eine äußerst positive Situation, dass jemand, der arbeiten geht, damit am 25. das Bankkonto gefüllt wird?
Also, es schaffen, gell? Ich habe am Anfang von einer Berufung geredet, mit den Leuten zu helfen. Und da muss man eben sehr aufpassen, weil dann kommen dann die und die dann sagen, ja, du hast schon ein Helfersyndrom nach Schmidbauer. Das ist sehr...
also du hast ja das, oder?
Ja, ja, ich habe das und ich stehe auch dazu und ich kann mich auch absolut nicht abgrenzen. Meine Professorin Wien hat mir immer gesagt, bring mir einen Menschen, der sich abgrenzen kann. Es kann sich kein Mensch abgrenzen. Also haben wir aufgehört, sich abzugrenzen. Man muss einfach Grenzen setzen, dass man am Abend um 10 Uhr niemand mehr anruft. Weil dann habe ich wirklich Feuer oben. Aber es passiert halt immer wieder. Und dann wäre ich die Letzte, die würde sagen, wenn es ein Notfall ist, sie dürfen mir nicht anrufen.
Kann man auch telefonisch etwas machen, Markus? Also, gibt es Leute, die in eine Panik hineingeraten oder irgend so etwas? Bieten dir auch ein Telefon an, wo man anrufen kann und dann tut man die Leute über das Telefon ein bisschen beruhigen?
Ja, wir haben zum Beispiel auch gerade jetzt das Thema Demenz haben wir jetzt ausführlich besprochen. Wir haben eine Demenznummer, die man anrufen kann, wird ihm gratis geholfen oder zugelassen oder in einem Notfall wird einem beraten. Das macht Kathrin Fritz, das ist die Frau von Paul Fritz, vom Big Boss von der Dovida, und der kann man aufs Handy anrufen, Tag und Nacht, und die Leute schon zurück, wenn sie besetzt ist. Aber wir selber jetzt in meiner Filiale oder Niederlassung hier in Attiswil haben wir das Bereitschaftstelefon, da ist man noch 24 Stunden lang erreichbar, respektive wenn bei uns um 5 Uhr das Büro zutut, wird das nachher umgeschaltet auf das Bereitschaftstelefon und der kann man jederzeit anrufen.
Abschließend vielleicht noch ein paar Worte. Demenz eher zunehmend? Oder ist das einfach etwas, wo man mehr darüber redet heute, Sandra?
Das nimmt schon zu. Gell, es ist physiologisch auch normal. Jeder Mensch wird in irgendeiner inneren Demenz, sag ich jetzt, enden oder erkranken. Und die Frage ist einfach, wie geht unsere Gesellschaft mit dem um? Das ist eine Frage. Haben die Platz? Kurzes Beispiel. Ich bin mit meiner Mutter zu Nacht essen, dann hat sie auch Prothesen rausgenommen. Ja, du glaubst nicht, im Nachbartisch haben die fast Zustand bekommen. Und das, natürlich ist das vielleicht nicht gerade anmächelig, aber der Mensch muss Platz haben, der demente Mensch darf nicht mehr so stigmatisiert sein.
Und ich glaub, wir haben ja das Problem, dass unsere Alterspyramide massiv gegen oben zunimmt. Mhm. Und damit zwangsläufig auch das, oder?
Das wäre ein anderes Thema. Man muss die Pflege daheim auslagern. Weg von der Pflegeheim, zurück in die eigenen vier Wände.
Markus, ist Demenz eigentlich eines von euren Hauptproblemen? Also Problem oder euer Hauptauftraggeber?
Noch nicht, aber wie du hast gesagt hast, wir werden immer wie älter. Früher sind wir einfach früher gestorben, da ist gar nicht zu einer Demenz gekommen, wenn man mit 60 hat abgelebt. Aber jetzt werden wir 80, 90 oder 100-jährig und darum ist das jetzt immer wie mehr ein Thema. Und wenn man weiss, dass wir in 15 Jahren das Doppelte an 80-Jährigen in der Schweiz werden haben, dann weiss man, was auf uns zukommt.
Sander Fluri, Markus Schweiz, ganz herzlichen Dank, dass ihr bei Aktiv Radio vorbeikommen seid. Spannend, Thema zu vertiefen. Merci.
Aktiv Radio Interview.